Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir kommen langsam in den Herbst und sowohl zum Sommer als auch zum Herbst passt natürlich der Barrett-Ösophagus. Und vor nicht allzu langer Zeit hatten wir Teil 1 eines Barrett-Update mit Alana Ebigbo aus Augsburg. Alana, herzlich willkommen zu Teil 2.
Ja, vielen Dank, Thomas, und vielen Dank für die Einladung.
Wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit Therapie des Barrett-Ösophagus oder noch genauer Therapie des neoplastischen Barrett-Ösophagus. Was machen wir, wenn da Tumoren oder Vorläufer auftauchen? Da gibt es ja so eine Methodendiskussion in der endoskopischen Community. Sollen wir, dürfen wir EMR, endoskopische Mucosa-Resektion, machen mit der Kappe oder muss es en bloc per ESD sein? Das wogt hin und her. Und in den letzten 2 Jahren, das haben wir in die Shownotes gestellt, sind da 3 bis 4 vergleichende retrospektive Studien erschienen. Ich sage 3 bis 4, weil eine Gruppe zweimal ein Update da veröffentlicht hat. Und letztlich, die eine Gruppe sagt, das ist gleichwertig, die andere Gruppe sagt, das ist ein Unterschied. Das sind alles retrospektive Studien. Ich weiß nicht, Alana, ob wir da viel draus schlussfolgern können, wie wir es machen sollen.
Ich glaube wenig, insbesondere weil die Patienteneinschlusskriterien ja nicht ganz eindeutig waren und auch über diese Studien unterschiedliche Endpoints letztendlich definiert worden sind.
Genau, also das war oft so, dass dann steht, was gemacht wurde, hat der Untersucher entschieden und das ist zwar nett, aber hilft uns jetzt nicht so weiter.
Genau, ein typisches Problem eben bei retrospektiven Analysen.
So ist es. Wir gehen aber vielleicht einen Schritt zurück und einen Schritt vorwärts, je nachdem, wie man sieht. Es war ja bislang nach Leitlinien eng begrenzt, was man da endoskopisch machen durfte. Es gab die sogenannten Low-Risk-Läsionen. Die haben eine bestimmte Definition. Es durfte Mucosa sein, vielleicht ein bisschen in die Submucosa. Es musste gut differenziert sein und es durfte keine Absiedlung in Lymphgefäße oder Venen sein, also LV-. Und dann durfte man es machen und alle anderen mussten operiert werden. Jetzt war das ja immer schon ein bisschen komisch und vor 2, 3 Jahren gab es eine holländische Analyse, die hat da ein ziemliches Loch in die Wand geschlagen. Ich mag die sehr gern, ich verwende die auch bei der Patientenaufklärung. Vielleicht beginnen wir damit mal. Was haben die gemacht?
Genau, Thomas, der Hintergrund dieser Studie ist eben, dass man aus früheren, insbesondere chirurgischen Daten gewusst hat, dass das Lymphknotenmetastasierungsrisiko bei diesen submucosa-invasiven Karzinom möglicherweise überschätzt wurde. Und was diese holländische Gruppe gemacht hat, in Endoskopie 2022 publiziert, der Erstautor heißt Gutting, ist, die haben versucht, ein individuelles Risiko für Metastasen, Lymphknoten und Fernmetastasen nach einer endoskopischen Resektion oder einer chirurgischen Ösophagektomie eines T1b-Barrett-Karzinoms zu definieren. Dazu haben die 248 Patienten, die diese Einschlusskriterien erfüllt haben, eingeschlossen. Das war aus einer nationalen Kohorte in Holland zwischen 1989 und 2016. Zwar retrospektiv, aber trotzdem waren die Einschlusskriterien ziemlich gut gemacht, weil die pathologischen Schnitte alle nochmals nachuntersucht wurden. Diese 248 T1b-Patienten, sprich submucosa-invasive Patienten, worunter auch Lymphgefäß-Infiltrierte waren, es waren einige Fälle dabei mit einem schlechten Differenzierungsgrad G3, G4, einige dabei auch mit einer tieferen Submucosa-Infiltration, tiefer als 500 Mikrometer. Diese Patienten wurden dann über einen Auswertungszeitraum, nenne ich es jetzt mal, von 5 Jahren untersucht. Und das Ziel war zu gucken, wie hoch die kumulative Inzidenz für Lymphknoten und Fernmetastasen innerhalb von diesen 5 Jahren war. Und das Ergebnis zeigt, insgesamt war die kumulative Inzidenz für Lymphknoten und Fernmetastasen bei 31%. Das heißt, etwa ein Drittel dieser sauber operierten bzw. endoskopisch resezierten T1b-Karzinomen entwickelten innerhalb von 5 Jahren einen Lymphknoten oder eine Fernmetastasierung. Ein interessanter Punkt an diesem Paper und deshalb ist es auch sehr hilfreich für die Patientenberatung, ist, die Autoren haben noch eine multivariate Analyse gemacht. Denn die Range des Risikos für eine Lymphknoten- oder Fernmetastasierung lag zwischen 6% und 70%. Und die Autoren haben jetzt versucht herauszufinden, welche Faktoren insbesondere dieses Metastasierungsrisiko verschärft haben. Und es waren genau drei Punkte: die Lymphgefäßinfiltration, die Tiefe der Submucosa-Invasion und, interessant für mich, die Tumorgröße. Das heißt, jedes dieser drei Faktoren hat eine Rolle gespielt, aber insbesondere die Kombination aus zwei oder drei dieser Faktoren führte zu einem Metastasierungsentwicklungsrisiko von bis zu 70%.
Gut, das ist die erste Studie, die schlägt insofern auch ein Loch in die Wand, weil sie eben gesagt hat, erstens ist G3 alleine schon mal kein Risikofaktor, offenbar, behaupten die zumindest. Und zweitens kann man da bis T1b gehen und so weiter. Und das Schöne an diesem Paper ist, da gibt es eine wunderbare Tabelle.
Genau.
Und da kann man nachgucken. Der Patient hat die Konstellation so und so groß und das ist die Submucosa-Tiefe. Und dann hat man ungefähr das Risiko. Und das ist für die Patientenberatung sehr sinnvoll. Und deswegen, glaube ich, haben wir da schon mal gelernt, ja, Moment, so schlimm ist es gar nicht. Und wir sind bisher mit den Low-Risk-Kriterien, da lagen wir wahrscheinlich eher bei null. Während wir auf der anderen Seite eine Ösophagektomie haben, deren Mortalität, ich weiß nicht, zwischen, ja, angeblich 3 vielleicht, aber im älteren, fortgeschrittenen Alter eher bei 7 oder 10% liegt. Also das ist schon mal eine Missbalance. So geht's los.
Richtig.
Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wenn wir mehr dürfen, wie wählen wir denn die Patienten aus? Wir sehen die ja alle endoskopisch, endosonografisch. Können wir denn sagen, der ist geeignet, der nicht? Weil das ist, ja, der geht so und so tief und der geht so und so tief.
Genau, also die endoskopische Beurteilung, also diese Optical Evaluation einer Barrett-Frühneoplasie, ist sehr schwierig. Und es haben uns zwei Studien in diesem Jahr gezeigt. Eine Studie, Thomas, kommt aus deiner Arbeitsgruppe. Die ist in UEG Journal dieses Jahr ganz frisch publiziert worden. Und Younis et al. Aus deiner Arbeitsgruppe hat versucht zu zeigen, wie gut wir als Experten in Expertenzentren zwischen T1a und T1b mit dem bloßen Auge, also mit dem endoskopischen Auge, unterscheiden können.
Und wir ist tatsächlich wir, weil du auch dabei warst.
Ganz genau. Und die Unterscheidung zwischen mukosal T1a und submukosal T1b spielt schon eine Rolle, denn wir wollen insbesondere bei den T1b-Karzinomen ja eine möglichst R0-Situation erreichen, denn eine R1-Situation, entweder zur Seite oder zur Tiefe, wenn wir eine EMR anwenden, würde eben die Konstellation in Richtung High Risk noch weiter verschärfen. Younis hat 700 Bilder von 202 Patienten, darunter waren 54 mit einer T1b-Konstellation, ausgesucht und an 9 Experten aus Barrett-Expertenzentren geschickt. Und wir mussten diese Bilder evaluieren, auswerten, aber ganz klar eine Kategorie aussuchen für jedes Bild, für jeden Fall, T1a oder T1b. Zusätzlich mussten wir angeben, ob wir eher eine EMR oder eine ESD empfehlen würden. Thomas, was mich schon erschrocken hat, ist, wie schlecht wir abgeschnitten haben in dieser Studie in der Unterscheidung zwischen T1a und T1b. Der Positive Predictive Value, also der PPV-Wert, lag bei nur 41%.
Und auch hier muss ich sagen, ist wir wieder wir, weil von uns waren auch 3 dabei und es waren ja unsere Fälle. Und wir waren kein Deut besser.
Genau. Und zusätzlich kommt, dass die Inter-Observer-Variabilität zwischen diesen teilnehmenden Experten, naja, schlecht bis mäßig war, bei 0,4. Ein Kappa-Wert von 0,4 ist nicht gerade gut. Eine zweite Studie, ich habe ja gesagt, es gab zwei Studien, die versucht haben, die gleiche Frage zu beantworten. Eine zweite Studie, die ganz ähnlich ist und ein ganz ähnliches Ergebnis gezeigt hat, kommt aus der Gruppe von Michael Burke, in Endoscopy publiziert. Erstautor ist der Sunil Gupta. Und auch hier ging es darum, zwischen T1a und T1b zu unterscheiden. Es waren 240 Bilder von 60 Patienten und diese Patienten wurden so in drei Kategorien: 20 Patienten High-Grade-Dysplasien, 20 Patienten T1a und 20 Patienten T1b mit jeweils 4 Bilder pro Patient. Weißlicht, NBI, Overview-Bilder und Nahaufnahmen. Es waren in dieser Arbeit 19 Experten und das Ergebnis war wieder ziemlich ernüchternd, sage ich, weil, obwohl die Unterscheidung zwischen High-Grade-Dysplasie und T1a/T1b mit einer Sensitivität von 89% ganz okay war, zeigte sich im eigentlichen Kernproblem bei der Unterscheidung zwischen T1a und T1b eine schlechte Sensitivität von nur 43%. In dieser Arbeit wurde die Sensitivität angegeben, sprich die Menge an korrekt erkannten T1b-Karzinomen, also der Anteil an korrekt erkannten T1b-Karzinomen. Die lag bei nur 43%. Auch hier war die Inter-Observer-Variabilität oder Variation nur bei 0,41. Das Fazit für mich aus diesen beiden Studien ist, dass wir wahrscheinlich zugeben müssen, dass wir in der optischen Evaluation in der Unterscheidung zwischen T1a und T1b, was ja eine therapeutische Konsequenz hätte, selbst als Experten nicht gut sind.
Da ergeben sich ja zwei Fragen draus. Die eine ist, die obligate KI muss her.
Genau, Thomas, das ist eben das Stichwort. Kann die künstliche Intelligenz uns bei dieser Frage zusätzlich unterstützen? Das heißt, kann die künstliche Intelligenz zwischen T1a und T1b besser unterscheiden als der Experte? Das haben wir versucht zu beantworten in unserer Arbeit in Endoscopy 2021. Hier haben wir 230 reine Weißlichtbilder, 5 Experten gezeigt und einer trainierten KI zur Auswertung vorgelegt. Die Sensitivität der Experten lag bei 63%. Die Sensitivität der KI lag etwas besser bei 77%. Allerdings war das Ergebnis für die Spezifität genau umgekehrt, sodass wir am Ende eine ähnliche Accuracy hatten, sowohl für die KI als auch für Experten bei um die 70%. Der Kappa-Wert, also der Inter-Observer-Variabilität für die Experten innerhalb dieser Arbeit, lag bei 0,49, also auch wieder nur mäßig. Das Fazit für mich aus der KI-Studie ist, es ist Potenzial vorhanden, aber wie du siehst, da ist noch relativ viel Luft nach oben.
Jetzt könnte man natürlich ketzerisch auch sagen, okay, Experten können es nicht, vielleicht kann es die KI auch nicht oder vielleicht geht's auch nicht. Vielleicht sagt die Oberfläche doch nichts über die Tiefe aus. Klar, man kann immer sagen, jetzt 10.000 Patienten mit KI und irgendwann kommt's raus, aber das ist zumindest noch offen, glaube ich, können wir schlussfolgern.
Es ist absolut richtig, es ist noch offen. Man muss auch nochmal überlegen, dass die Infiltrationstiefe ja nicht der alleinige Risikofaktor ist. Kann man einen schlechten Differenzierungsgrad oder eine Lymphgefäßinfiltration optisch erkennen? Möglicherweise hängen diese optischen Charakteristika miteinander irgendwie zusammen. Trotzdem, wenn ich überlege, dass der Barrett sogar in die tiefe Mucosa, also in die M3, M4 Schicht infiltrieren kann und auch ganz ähnlich wie eine SM1 Situation ausschauen kann, dann sehe ich ziemliche Schwierigkeiten, sowohl für KI als auch für Experten.
Jetzt ist es ja, man kann ja sagen, was macht ihr da eigentlich? Ihr könnt ja eure Bilder angucken, das ist doch uns egal. Aber das hat ja schon Konsequenzen, weil wir, glaube ich, an einer Schwelle stehen. Wir waren ja bisher gehindert und wir haben gesagt, du kannst resizieren, wie du willst. Es ist sowieso bald Schluss. Es ist nicht low risk. Der Patient muss, keine Ahnung, operiert werden. Jetzt werden schon mal die Kriterien aufgeweicht, wie wir gesagt haben. Und es wird vielleicht in Zukunft wichtiger, dass der Tumor vollständig raus ist. Und dann schauen wir mal, was wir machen und nicht immer unbedingt eine Operation. Das ist fast eine Zeitenwende. Das heißt, es geht schon vielleicht in Zukunft um die R0-Resektion. Und dann ist ja eigentlich, Alana, die einzige Schlussfolgerung, wir hauen das in die Schlacht, das Beste, was wir haben. Und das ist die ESD und dann bleibt für die EMR leider relativ wenig über, nämlich was? Wann würdest du heutzutage noch EMR machen?
Genau, das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich würde eine EMR nur noch bei kleinen Läsionen machen, wirklich 10 mm, vielleicht 15, wo ich sicher bin, dass ich das en bloc rausbekomme mit der Kappe. Und zweitens, man hat ja gesehen in der Arbeit von Gupta, dass man schon sehr wohl zwischen High-Grade-Dysplasie und Karzinom unterscheiden kann. Ich glaube, wenn man sich relativ sicher ist, dass es sich um eine Heilgrad-Dysplasie handelt und diese Läsionen gibt es schon und klein, dann kann man immer noch zur EMR greifen. Aber when in doubt, und zwar auch bei dem leisesten Zweifel, würde ich jederzeit eine ESD durchführen. Denn für mich ist die R0, die On-Block und die R0-Resektion beim Barrett mit diesen Daten höchste Priorität.
Genau, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der sich möglicherweise gerade vollzieht, dass man bisher gesagt hat, ja, das ist ja eigentlich egal, weil du kannst noch so schön resizieren. Das Stoppschild kommt sehr bald wegen High Risk. Jetzt kann es sein, dass dieses Stoppschild wegfällt. Und dann wird die Resektionstechnik plötzlich ganz, ganz wichtig, weil wenn das dann R1 ist, dann kann es low oder high risk sein, dann wird es schwierig.
Absolut. Und du spielst möglicherweise auf die Prefer-Studie an. Die Prefer-Studie, die man zum Thema Barrett mittlerweile wirklich kennen muss, auch eine holländische Studie. Rose Pau ist die koordinierende Wissenschaftlerin und Endoskopikerin, die diese Studie leitet. Die Studie rekrutierte ab 2017 und die Studie schließt insbesondere ein Patienten, die in der High-Risk-Gruppe der Submucosa-Invasiven sind und versucht zu untersuchen, was mit diesen Patienten in dem Follow-up von 5 Jahren passiert, wenn man diese Patienten nur endoskopisch resiziert und ein ganz engmaschiges Follow-up macht mit Gastroskopien, Endosonografien und jährliche CT oder PET-CTs. Es gab jetzt jedes Jahr eine Interimsanalyse. Es gibt jetzt eine aktuelle Interimsanalyse, die bei der DDW präsentiert wurde. Und diese Daten möchte ich kurz zeigen oder zumindest andiskutieren. Es sind 95 High-Risk T1b Patienten eingeschlossen worden. Sprich, High-Risk T1b heißt tief submucosa invasiv oder Lymphgefäßinfiltration oder ein schlechtes Grading oder eine Kombination aus diesen Risikokriterien.
Also alles aus der verbotenen Stadt.
Exakt, genau. Und 48 waren aber Low-Risk T1b. Low-Risk T1b klassischerweise bis 500 Mikrometer und Stopp, nichts Zusätzliches dabei. Diese Interimsanalyse hat ein medianes Follow-up jetzt von circa 19 Monaten gehabt. Diese Patienten wurden alle, wie ich schon erwähnt habe, nachbeobachtet und zwar engmaschig. Was ist passiert bis jetzt? In der High-Risk-Gruppe gab es einen Patient mit einer Lungenmetastase nach 15 Monaten. Diese Lungenmetastase konnte operiert werden. Es gab 7% Lymphknotenmetastasen innerhalb von 12 Monaten und 5% hatten ein intraluminales Rezidiv. Was man aber sagen muss, ist, dass diese Patienten, die eine Lymphknotenmetastase oder ein intraluminales Rezidiv bekommen haben in diesem engmaschigen Follow-up, konnten alle erfolgreich nachoperiert werden. Außer 3% karzinomassoziierte Todesfälle. Das waren aber Patienten, die eine Nachoperation oder eine anschließende Ösophagektomie abgelehnt haben. In der Low-Risk-Gruppe waren deutlich weniger, nur 4% Lymphknotenmetastasen, 4% intraluminales Rezidiv, keine karzinomassoziierten Todesfälle und auch diese Patienten konnten nachbehandelt werden. Mein Fazit aus dieser Interimsanalyse, ja, wir sehen Rezidive, wir sehen auch Metastasen, aber diese Patienten konnten ja alle nachbehandelt werden. Was wir aber noch nicht wissen, und deshalb wird diese Studie so spannend werden, ist, was wird in dem Langzeit-Follow-up passieren und wie würde sich die Prognose der später Operierten im weiteren Verlauf zeigen. Und trotzdem ist der Gesamtvergleich dieser engmaschigen Nachbeobachtung mit dem bereits von dir erwähnten Mortalität und Morbiditätsrisiko einer primären Ösophagektomie von T1b-Karzinomen zu berücksichtigen.
Gut, also das ist natürlich ein weiteres großes Loch in der Wand. Man sieht, es geht weiter. Das übergeordnete Stichwort ist ja der Organerhalt. Und letztlich ist es ja philosophisch-onkologisch, sage ich jetzt mal. Was ist der Vergleich einer Ösophagektomie, die natürlich R0 ist, mit einer ESD, die auch R0 ist? Da ist natürlich nur ganz wenig Abstand, aber ist trotzdem R0. Ist das dasselbe? Das werden weitere Studien zeigen. Und dann bleiben natürlich noch die Lymphknoten. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, die selektiv zu entfernen oder vielleicht adjuvant zu behandeln. Also ich glaube, da gibt es ganz spannende Ansätze. Ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, es gibt die sogenannte Presto-Studie. Da werden Patienten mit lokalisierten Tumoren oder wahrscheinlich lokalisierten Tumoren chemoimmuntherapiert primär. Und dann wird geguckt, ist noch was übrig und erst dann werden sie operiert. Also der Organerhalt ist auf dem Vormarsch. Was ist denn deine Prognose für die endoskopische Resektion?
Meine Prognose für die endoskopische Resektion ist schon, dass es Richtung Organerhalt gehen muss. Wir müssen diese Grenzen erweitern. Dazu brauchen wir aber Daten. Und diese Daten zum Beispiel eben von solchen gut gemachten Studien wie die Prefer-Studie. Wir müssen zeigen, dass wir die Grenzen des Machbaren und des sinnvoll Machbaren innerhalb der Endoskopie erweitern können. Meine Prognose ist, dass wir mehr und mehr ESDs machen werden bei den Barrett-Frühneoplasien. Wir werden die machen müssen, weil wir eben den Patienten diese Chance geben wollen auf Organerhalt und nicht noch ein zusätzliches Risikokriterium dem Patienten aufbürden, indem wir eine R1-Resektion durchführen. Letztendlich werden wir multimodal arbeiten müssen, wie du sagst, die Presto-Studie hast du erwähnt, wir werden multimodal arbeiten müssen. Wir werden möglicherweise auch solche Möglichkeiten ausloten wie ein zusätzliches Lymphknoten-Sampling. Und dann natürlich trotzdem mit einer engmaschigen Überwachung rechtzeitig die Chirurgie ins Boot holen.
Das ist auch ein bisschen das Stichwort. Wir sind natürlich beide keine Chirurgen. Müssen sich die Chirurgen fürchten?
Auf keinen Fall, in keinster Weise. Das ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und letztendlich geht es ja nicht nur um ein R0-Ergebnis, wie du sagst, sondern auch ein Quality-of-Life-Ergebnis.
Ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, dass wir waren in einer kleinen Nische, jetzt sind wir in einer größeren Nische unterwegs, aber es ist immer noch eine Nische. Und es gibt noch genug fortgeschrittene Tumoren. Die meisten Ösophaguskarzinome, wenn sie in die Klinik kommen, sind ja doch fortgeschritten. Und da mischen sich dann Chirurgie und Onkologie. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was sich da tut. Und wir kommen von möglichst viel machen zu möglichst wenig machen. Damit schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis zu dem sehr schönen Podcast mit Jacques Bergmann, Less is More, wobei man mit Less und More bei der Onkologie natürlich vorsichtig sein muss.
Absolut.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das war ein guter Ausblick, hoffentlich genug datengetrieben. Was können wir machen in der Endoskopie? Können wir die Patienten stratifizieren? Eher nicht. Wie sollten wir sie dann behandeln? Möglichst optimal, möglichst endoskopisch aggressiv? Und die Zukunft liegt im Organerhalt und in der Multimodalität. Alana, ich danke dir ganz herzlich für diesen schönen Podcast und es wird bestimmt bald einen Teil 3 geben. Vielen Dank.
Sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, meine Damen und Herren, bleiben Sie uns treu. Nächste Woche geht's weiter. Schreiben Sie uns, machen Sie Anregungen. Was wollen Sie noch beantwortet haben? Welche Fragen sind offen geblieben? Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.